Gottes Schuld. Gottes Schuld am Ende dieser Welt. Die Naturkatastrophen, die Menschenleben kosten, die Hungersnöte, das Kindersterben, das will ein Gott der Liebe sein. Gott ist schuld. Er könnte es doch auch verhindern, dass irgendwelche Größen, wahnsinnigen Politiker Kriege anzetteln, Menschenleben in den Tod schicken. Gott ist schuld. Was sagt er jetzt? Sie sind unsicher. Gott ist schuld, auch für die Katastrophen unseres eigenen Lebens. Schließlich hat Gott das ja alles zugelassen. Wäre doch für ihn eine Kleinigkeit gewesen, das zu verhindern, dass das ganze Elend, all das Böse gar nicht sich ereignet hätte. Gott ist schuld. So fing es übrigens schon in der Bibel an bei Adam und Eva. Hat der Adam auch gemeckert, du bist schuld. Die Frau, die du mir gemacht hast, hättest du mir ein anderes Weib gemacht, wäre das alles gar nicht passiert. Gott ist schuld. Wie oft? Wie oft klagen wir Menschen diesen Gott an? Und nun macht Gott etwas Unvorstellbares. Er sagt, ja, mach doch, klagt mich doch an. Das sagt er seinem Volk Israel, das sagt er uns. Klagt mich doch an. Und nun hören wir die Worte aus Micha 6. Es sind die Verse 1 bis 8. Hört, was der Herr fordert. Nur zu, klagt mich doch an und lasst die Berge und Hügel Zeugen unseres Rechtsstreits sein. Und nun, ihr Berge und ihr Grundfesten der Erde, hört die Anklage des Herrn. Der Herr geht mit Israel ins Gericht und will sich mit Israel auseinandersetzen. Übrigens mit ihnen und mir auch. Mein Volk, was habe ich dir zuleide getan? Und womit habe ich dich gekränkt? Antworte mir. Denn ich habe dich aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit. Ich habe dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben. Mein Volk, denkt doch an das Unheil, das Balak, der Moabiterkönig, plante, und an das, was Bileam, der Sohn Beors, ihm darauf antwortete. Und erinnere dich daran, wie du den Jordan überquertest, als du von Schittim nach Gilgal gezogen bist, damit du erkennst, was ich dir Gutes getan habe. Wie kann ich wieder mit dem Herrn ins Reine kommen? Wie kann ich mich vor dem erhabenen Gott beugen? Soll ich ihm ein Brandopfer von einjährigen Kälbern darbringen? Hat der Herr Gefallen daran, wenn ich ihm 1000 Widder darbringe oder unermessliche Ströme von Öl? Oder soll ich ihm meinen erstgeborenen Sohn opfern, um mein Unrecht zu sühnen, meine Kinder als Opfer darbringen, um die Schuld meines Lebens wieder gut zu machen? Und jetzt kommt der entscheidende Vers. Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Soweit der Predigttext. Ist es nicht erstaunlich, wie Gott selbst mit seinem Volk umgeht? Er fordert sie heraus, ja, dann macht doch, dann klagt mich doch an, dann tut doch. Und dann sagt er aber seine Reaktion so ganz anders, als wir Menschen reagieren würden. Gott reagiert mit Liebesgabe auf die Anklage, mit Hingabe auf die Schuld und mit einer Ansage für die Zukunft. Das Erste, er reagiert mit einer Liebesgabe auf die Anklage. Klagt mich doch an, so sagt Gott seinem Volk, so sagt er uns alle, macht doch, tut doch. Aber überlegt euch auch gut, was ihr da eigentlich sagt. Und dann ruft ihr die Berge und Hügel als Zeugen auf. Habt ihr eine Idee, warum der die Berge und Hügel als Zeugen aufruft? Komische Zeugen, oder? Aber die Sache ist gar nicht so abwegig, denn die Menschen hatten gerade auf diesen Höhen Götzenaltäre gebaut. Sie hatten da ihren komischen Göttern geopfert. Deswegen hat er gesagt, so, ich rufe jetzt mal diese Berge und Hügel, wo ihr fremden Göttern Opfer dargebracht habt, als meine Zeugen auf. Eigentlich hätte Gott jetzt alle Verfehlungen seines Volkes Israel aufzählen können. Alles, was sie angestellt haben, alles, womit sie gegen Gott gesündigt hatten. Alles, womit sie ihn gekränkt und zornig gemacht hatten. Und das war nicht nur die Ketzerei und der Götzendienst, den sie da trieben. Witwen wurden aus ihren Häusern vertrieben, Begierde, Gewalt, Mord, Korruption und vieles mehr. Gott hat jedes Recht, jedem von uns, seine Schuld vor die Füße zu werfen. Da, schau doch mal, was du angestellt hast. Übrigens, auch Ihnen und mir, auch uns. Wie oft haben wir eigentlich Gott vernachlässigt? Weil anderes vermeintlich so viel wichtiger war. Anstatt die Gemeinschaft mit ihm zu suchen, sind wir durch die Gegend gewuselt. Unsere Arbeit, der Haushalt, die Kinder, der Mann, der Garten, schnell, schnell, das Wetter ist gerade schön, gucken, dass der Garten fertig wird, die Sträucher geschnitten und alles in Schuss ist, wer weiß, wie lang es noch schön ist. Und abends, da waren wir müde, hatten das Kreuzweh und wollten nur noch ins Bett. Licht aus, Decke über den Kopf und lasst mich alle in Ruhe. Oder? Wie oft waren wir lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, haben uns aber im selben Atemzug über andere erhoben. Habt ihr auch schon mal gesagt, Mensch, was der gemacht hat, das war aber gar nichts, würde ich nie tun, würde ich nie tun. Oh, ihr glaubt gar nicht, was ihr alles tun würdet unter bestimmten Umständen. Wie oft haben wir in unseren Gedanken schon Mord- und Rachepläne geschmiedet, den anderen für tot erklärt, wollten einen an die Wand nageln, weil er sich so unmöglich verhalten hat. Und so viel mehr. Gott könnte uns das alles vorwerfen. Aber davon ist er ganz weit entfernt. Ist es nicht so, dass wir auf Vorwürfe reagieren, indem wir versuchen, uns zu verteidigen? Ja, du musst mich ja auch verstehen, ich bin so im Stress, ich habe so viel zu tun, was denn noch alles? Und dann guck auch meine Veranlagung und überhaupt. Wir haben so viel Begründungen für unser falsches Verhalten. So viel. Es hilft aber nicht. Und das will Gott auch gar nicht hören. Warum? Weil unser Gott weiß, was wir alle für ein katastrophales Kurzzeitgedächtnis haben. Unser Kurzzeitgedächtnis. Oh, oh. Wir sehen doch nur noch das, was nichts ist. Ich frage mal ganz lieb, sehen Sie eigentlich noch Ihren Ehepartner? Auch wenn er Ihnen vielleicht manchmal ein bisschen auf die Nerven geht. Aber sehen Sie noch, wie schön es ist, jemanden zu haben. Sie müssen nicht allein durch dieses Leben. Sehen Sie noch Ihre Kinder. Die Enkelkinder sieht man dann schon ein bisschen schneller und anders an. Mein Mann sagt immer, man sollte die Enkel vor den Kindern kriegen. Sehen Sie noch Ihre Freunde, Ihr schönes Zuhause, den vollen Kühlschrank, den Frieden, in dem wir hier noch leben dürfen. Sehen Sie eigentlich Gottes Liebesgaben an Sie? Gott reagiert und erinnert sein Volk an all das, was er ihnen Gutes getan hat. Er lenkt den Blick des Volkes Israel auf die Liebesgaben an sein Volk. Er war es doch, der sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat. Und auf dieser 40-jährigen Wüstenwanderung, da hat er die versorgt Tag und Nacht mit Essen, mit Nahrung. Die Schuhe haben sich nie abgenützt, die Kleidung haben sich nie abgenützt. Er hat sie beschützt und er hat sie ins verheißene Land gebracht. Und an zwei Gegebenheiten erinnert er sein vergessliches Volk ganz besonders. Zum einen Balak, dieser Moabiterkönig, als der diesen ganzen Flüchtlingsstrom, 1 Million Israeliten sah, da hat er sich schnell den Bileam, so einen Seher, so einen Hellseher geholt und hat gesagt, so, jetzt verflucht die mal. Aber dreimal musste Bileam das Volk Israel segnen. Und schließlich hat Gott sein Volk in das verheißene Land geführt, in das Land der Freiheit. Und damit es auch für alle ein Land der Freiheit blieb, darum hat er ihnen die 10 Gebote gegeben. Das Volk Israel reagiert beschämt, als Gott ihnen das alles in Erinnerung rief. Und wir? Früher, da gab es mal die Johanna von Kotschian. Können Sie sich an die noch erinnern, die Älteren? Euch sagt die wahrscheinlich nichts, so die Taylor Swift der kleinen Leute. Nicht ganz, die wäre so Florian Silbereisen, so Volksmusik, da wäre die unterwegs gewesen. Die hat, war eine Schauspielerin und Sängerin und die hat ein Lied gesungen, da ging es darum, dass der kleine Junge zu ihr abends in die Küche kam und hatte ihr einen Zettel geschrieben und da hat er dann alles Mögliche drauf geschrieben, Rasen gesprengt, 3 Mark, das waren noch Mark, D-Mark-Zeiten, ganze Woche mein Bett gemacht, 2 Mark, zum Kaufmann gegangen, 50 Pfennig, beim Autowaschen geholfen, 2 Mark, mit Brüderchen spazieren gegangen, als du beim Friseur warst, 1 Mark, Unkraut gezupft, 2 Mark, im Rechnen einer 1 geschrieben, 5 Mark. Macht zusammen 15 Mark und 50 Pfennig. Und dann hat er seine Mama mit großen Augen angeguckt, voller Erwartung, hier, jetzt Cash. Dann hat sie den Zettel genommen, hat ihn umgedreht und hat drunter geschrieben, ich trug dich 9 Monate unter dem Herzen, dafür will ich keinen Pfennig. Ich wachte an deinem Bett, als du krank warst, dafür will ich keinen Pfennig. Ich weinte um dich und auch dafür will ich keinen Pfennig. Insgesamt kostet dich all die Liebe von mir keinen Pfennig. Als der Kleine das gelesen hatte, standen dann dicke Tränen in seinen Augen. Dann hat er drunter geschrieben, Mama, alles bezahlt. Alles bezahlt. Alles bezahlt, das hat unser Gott mit großen Buchstaben unter ihre und meine Schuld geschrieben. Denn er reagiert so anders als wir. Und das ist der 2. Punkt. Er reagiert mit Hingabe auf unsere Schuld. Das Volk Israel war ganz beschämt, als Gott ihm in Erinnerung gerufen hatte, was es alles für sie getan hatte. Und die wissen jetzt gar nicht mehr, was sie ihm überhaupt zuerst so lieb tun sollen. Alle möglichen Opfergaben bieten sie ihm an. Sogar ihre Kinder als Sühnopfer, sogar den Erstgeborenen. Doch nichts von alledem will Gott und würde ihm nur im Entferntesten auch nur gefallen. Wieder reagiert er ganz anders als wir Menschen. Wir Menschen neigen dazu, dass wir Schuld heimzahlen wollen. Der andere soll auch mal wissen, wie es ist, wie man sich fühlt, wenn man so verletzt wird. Der soll das auch mal durchleben. Man kann doch mit mir kein Molli machen. Das ist so, wie wir denken. Aber Gott will Schuld nicht heimzahlen, auch ihre nicht. Er will sie vergeben. Und dafür gab er sogar sich selbst. Es gibt eine Geschichte, die ist unglaublich berührend oder mich hat es unglaublich berührt. Es ist die Botschaft von Jesus Christus. Am Ende der Zeit standen Milliarden Menschen verstreut auf einer großen Ebene vor dem Thron Gottes. Die meisten wichen vor dem gleißenden Licht zurück. Ein paar Gruppen jedoch, die weit vorne standen, redeten hitzig miteinander, voller Streitlust. Kann Gott uns verurteilen? Was weiß er denn vom Leiden? Begehrte so eine vorwitzige Brünette und schob den Ärmel hoch. Da war dann die eintätowierte Nummer eines Konzentrationslagers drin. Wir haben Schrecken erduldet, Schläge, Folter, Tod. In einer anderen Gruppe schob ein Junge seinen Kragen runter. Und das hier, sagte er und zeigte hässliche Strieben von einem Strick, gelyncht für kein anderes Verbrechen als dafür, dass ich schwarz bin. In einer anderen Gruppe stand ein schwangeres Schulmädchen. Warum sollte ich leiden, murmelten sie, es war nicht meine Schuld. Und über die ganzen Ebenen standen hunderte solcher Gruppen. Alle hatten eine Klage gegen Gott vorzubringen. Für das Böse, für das Leiden, was er in der Welt zugelassen hat. Schön für Gott, dass er im Himmel lebte, wo alles so herrlich und so harmonisch und so friedlich ist. Was wusste er denn von dem Leiden der Menschen in dieser Welt, wozu sie gezwungen wurden? Er hatte ja ein behütetes Leben da oben in seinem Himmel. Und so schickte jede Gruppe einen Anführer vor. Den hatten sie erwählt, einen, der so richtig gelitten hatte. Ein Jude, ein Schwarzer, ein Mensch aus Hiroshima, das ist da, wo die Amerikaner damals die Atombombe geschmissen hatten. Einer, der durch Arthritis furchtbar erstellt war, ein Kontergan-Kind. Und dann berieten sie miteinander. Schließlich waren sie bereit, ihre Argumentation vorzutragen und die fanden sie ziemlich clever. Ehe Gott qualifiziert war, als ihr Richter aufzutreten, musste er erdulden, was sie erduldet hatten. Ihre Entscheidung war, dass Gott zu einem Leben auf der Erde verurteilt werden sollte als Mensch. Er sollte als Jude geboren werden und seine Legitimität in Zweifel ziehen stehen. Gebt ihm etwas zu tun, was so schwer ist, dass selbst ihn seine eigene Familie für verrückt erklärt. Er soll von seinen engsten Freunden verraten werden. Dann soll er aufgrund falscher Anklagen von einem voreingenommenen Gericht angeklagt und von einem feigen Richter verurteilt werden. Er soll gefoltert werden. Und zuletzt soll er sehen, was es heißt zu sterben, allein, ganz schrecklich allein. Und er soll so sterben, dass kein Zweifel daran besteht, dass er auch wirklich tot ist. Und während jeder Anführer seinen Teil zu dem Urteil beitrug, erhob sich aus dem Gedränge der versammelten Menschen lautes, zustimmendes Gemurmel. Und als dann der Letzte mit seiner Verkündigung fertig war, trat ein langes Schweigen ein. Niemand sagte mehr ein Wort, niemand rührte sich. Denn plötzlich wussten alle, dass das Urteil an Gott bereits vollstreckt war. Freiwillig. Freiwillig hat es Jesus Christus auf sich genommen. Freiwillig litt und starb Gottes Sohn Jesus Christus für Sie, für euch, für mich, damit wir Vergebung haben dürfen, Vergebung die Fülle und ewiges Leben. Freiwillig. Nie mehr ist ein anderes Opfer notwendig. Volle Hingabe Gottes für Sie. In Berlin war es, da ist ein Muslime tatsächlich versehentlich mal in eine christliche Versammlung geraten. Oh, das war für ihn was ganz Neues. Und dann ist er nach der Versammlung zu dem Pastor gegangen und hat gesagt, Herr Pastor, drei Dinge sind mir aufgefallen. Erstens, bei euch wird gesungen, das wird es bei uns nicht. Zweitens, bei euch sitzen Männer und Frauen zusammen. Das gibt's bei uns auch nicht. Und drittens, sie haben gesagt, Gott liebt nicht nur die guten Menschen, sondern er liebt auch die bösen Menschen und er starb auch für die bösen Menschen. Das ist mir ganz neu. Dann hat der Pastor sich mit ihm unterhalten und hat ihm ein neues Testament geschickt und hat gesagt, ich bin noch eine Weile da, Sie können jederzeit wiederkommen. Es dauerte nicht lange. Dann kam dieser Muslime wieder zu dem Pastor und hat gesagt, ich habe jetzt dieses neue Testament angefangen zu lesen. Ich will Christ werden. Und dann kniete er nieder und betete, Allah, vergib mir, dass ich dich nur verehre, aber Jesus Christus lieben muss, denn seine Liebe ist wunderbar. Seine Liebe ist wunderbar. Und diese Tatsache, dass seine Liebe so wunderbar ist und dass er ganze Hingabe für Sie und für mich gegeben hat, das ist die, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, Ansage für Ihre und meine Zukunft. Es ist dieser wichtige Satz aus Micha. Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und was Gott möchte, wie du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Übrigens, im Judentum gilt das als die Zusammenfassung der 613 Gebote der Tora. Gottes Wort halten, liebevoll miteinander umgehen und demütig vor Gott leben. Und das ist doch toll. Gott selbst sagt euch, sagt mir, sagt uns allen, geh deinen Lebensweg mit mir und dann bin ich an deiner Seite. Ich helfe dir, das Richtige zu tun. Das, was ich von dir möchte und auch das, was ich von dir erwarte und von dir fordern kann. Übrigens ist der Gottesdienst nicht der, der mit dem Glockengeläut anfängt, sondern das ist der, der anfängt, wenn die Kirche zu Ende ist. Da war ein Ehepaar in einem Dorf und da haben die den Einheimischen gefragt, wann ist denn bei Ihnen Gottesdienst? Hat der gesagt, der Gottesdienst fängt am Sonntag um 11 Uhr an und ist am nächsten Sonntag um 10 Uhr zu Ende. Haben die gesagt, das kann doch nicht sein. Da hat er gesagt, doch, Der Gottesdienst fängt um 11 Uhr am Sonntag an und ist am nächsten Sonntag um 10 Uhr zu Ende. Wenn Sie aber wissen wollen, wann Kirche ist, die ist von 10 bis 11. Unser Gottesdienst fängt dann an, wenn die Kirche aus ist. Diese Stunde hier am Sonntag, die ist wichtig und die ist gut, weil sie uns ermutigen will, dran zu bleiben, mit Jesus zu gehen, das Leben wieder ganz neu auf ihn auszurichten. Das ist hier nicht Pflichterfüllung unseres frommen Christseins. Das ist eigentlich eine Stärkung, eine Ermutigung, das ist dran zu bleiben. Die will uns stärken für den Alltag, weil im Alltag entscheidet sich, ob du ein Christ bist oder nicht. Zur Zeit Micha war es, wie gesagt, eine Katastrophe, wie mit Menschen umgegangen wurde. Besonders mit den Witwen und Waisen, den Schwachen und den Benachteiligten. Paulus wiederholt das Ganze im Römerbrief, Römer 12, Vers 1. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Es geht praktisch im Alten Testament und im Neuen Testament und auch hier und heute immer um dieselbe Sache. Unseren Lebensalltag an Gott und seinem Wort auszurichten. Warum? Weil Gott so barmherzig ist. Er ist mit Ihnen so barmherzig, mit mir so barmherzig und diese Barmherzigkeit sollen wir weitergeben. Soll ich euch was sagen? Es ist ein Vollzeitjob, 24/7. Es gibt da übrigens auch kein Renteneintrittsalter. Und ihr braucht da auch nicht mit dem gelben Schein, nee, heute ist er ja rot, zu kommen. Krankmeldung ist auch nicht. Selbst wenn ihr krank seid, entscheidet sich noch, ob ihr Christen seid oder nicht und wie ihr euch verhaltet. Wenn ihr im Krankenhaus seid, kommt es auch darauf an, dass ihr freundlich mit den Schwestern und mit den Pflegern umgeht und übrigens auch freundlich mit denen, die mit euch im Zimmer liegen. Es ist ein 24-Stunden-Job, 7 Tage die Woche, egal wie alt und wie krank und wie gesund du gerade da bist. In allem, was wir tun und was wir sagen, in unserem ganzen Denken, in allen Gewohnheiten, sollen wir fest auf Gott vertrauen und vor allen Dingen, wir dürfen mit ihm rechnen. Er ist doch unsere Kraftquelle, die uns hilft und durchhilft. Es wird uns nicht immer leicht fallen, das kann ich euch versprechen. Und wir werden dafür auch nicht immer den Beifall der Vorgesetzten und der Kollegen bekommen. Und manchmal werden wir auch unseren kleinen egoistischen Vorteil hinten anstellen müssen. Es wird uns Zeit kosten, es wird uns Kraft kosten und es wird uns vielleicht auch, ihr lieben Schwaben, ein bisschen Geld kosten können. Es ist dann eben ein Opfer, aber das ist dann das Opfer, an dem Gott Freude hat. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, da geht es nicht um fromme Anstrengung, um Schleimerei vor Gott, um sich hochdienen oder sonst was. Unser Verhalten ist doch nichts anderes als eine Konsequenz auf das, was Jesus Christus für uns getan hat. Er hat sein Leben für uns gegeben und deshalb ist es doch nur vernünftig und konsequent und angemessen, mein Leben für ihn einzusetzen. Und jetzt habe ich eine ganz gute Nachricht und dann sage ich Amen. Eine sehr gute Nachricht, auch für mich. Keiner von uns muss perfekt sein. Ist das nicht schön? Das schafft keiner. Ich sowieso nicht und ganz ehrlich, ihr auch nicht. Aber wir machen Jesus dann Freude und tun, was richtig ist, wenn wir unser Leben an ihm und mit ihm ausrichten, so gut wir es eben können, so gut wir es verstanden haben, nach bestem Wissen und Gewissen, in Liebe und in Dankbarkeit. Amen.